SR Info. Bilanz am Abend.
Der 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt der zentralen Gedenkfeier, heute in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. In die Erinnerung mischen sich auch Sorgen um die Zukunft. Mehr dazu gleich. Außerdem in der SR-Info-Bilanz am Abend. Die Migrationspläne der Union sorgen für Diskussionen. Und vor 5 Jahren gab es in Deutschland den ersten Corona-Fall. Am Mikrofon für Sie heute Abend Isabel Tentrup. Herzlich willkommen.
SR Info.
Am 27. Januar 1945 wurde das NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Heute, 80 Jahre danach, findet in der Gedenkstätte in dem ehemaligen KZ Auschwitz eine Gedenkfeier statt. Diese Gedenkfeier hat um 16 Uhr begonnen. Delegationen aus zahlreichen Ländern sind angereist. Im Mittelpunkt des Gedenkens sollen Zeitzeugen stehen, heute hochbetagte Auschwitz-Überlebende. Kurz vor der Sendung konnte ich mit unserem Korrespondenten vor Ort sprechen, mit Martin Adam. Herr Adam, lassen Sie uns zunächst über den Tag der Befreiung von Auschwitz sprechen. Welche Situation fanden damals 1945 die Soldaten der Roten Armee vor, als sie Auschwitz erreichten?
Ja, das ist schwer zu beschreiben, was die Menschen dort am Ende gefunden haben. 1,1 Millionen Menschen mindestens sind hier in Auschwitz, in den angeschlossenen Nebenlagern, vor allem aber in Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungslager, ermordet worden. Und als die Rote Armee hier ankam am 27. Januar 1945 nachmittags, haben sie noch 7000 Überlebende gefunden, weil auch in den ersten Januarwochen noch über 50.000 Menschen auf Todesmärsche geschickt wurden. Also dieser barbarische Wunsch, im Grunde wirklich noch so viel wie möglich Menschen zu ermorden, hat die Nationalsozialisten hier bis zum Schluss dabei gehalten. Und die Menschen, die sie hier vorgefunden haben, es gibt ganz viele Schilderungen darüber, dass sie zum Teil gar nicht mehr imstande waren zu reagieren. Viele sind auch in den Tagen danach dann noch gestorben, weil sie so entkräftet waren. Jetzt läuft hier die Gedenkveranstaltung und eine der Zeitzeuginnen, die spricht, ist Tova Friedmann. Und es gibt ein ganz berühmtes Foto von diesem ersten Tag, als die Rote Armee hier in Auschwitz ankam, wo Kinder sich fotografieren lassen und ihre tätowierten Nummern, ihre Häftlingsnummern auf den Armen zeigen, den Soldaten der Roten Armee. Und Tova Friedmann ist eines dieser Kinder.
Die Gedenkfeier hat also schon begonnen und im Mittelpunkt des Gedenkens stehen Zeitzeugen. Sie haben das eben schon angedeutet. Wie äußert sich das, dass die Zeitzeugen dieses Jahr im Mittelpunkt stehen?
Also die Zeitzeugen stehen tatsächlich auch traditionell im Mittelpunkt dieser Gedenkveranstaltung und weil es eben darum gehen soll zu gedenken. Es geht darum, diese Erinnerung, deren Erfahrungen nicht zu vergessen, dass das nicht in der Geschichte versinkt. Und in diesem Jahr ist es vielleicht insofern besonders deutlich, als dass klar ist, dass es der 80. Jahrestag der Befreiung ist und damit aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte runde Jubiläum, an dem Zeitzeugen, Zeitzeuginnen teilnehmen können. Marian Turski hat das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Er wird in diesem Jahr 99 und es ist sehr beeindruckend, wenn ich das so persönlich sagen darf, diesem Mann zuzuschauen, wie er sich förmlich ans Rednerpult vorkämpft, weil das auch einfach körperlich inzwischen wahnsinnig anstrengend ist, hier überhaupt teilzunehmen. Und Turski sagt dann, wir sind immer schon eine Minderheit gewesen, die, die Auschwitz überlebt haben, die, die an der Selektion der Deutschen irgendwie vorbeigekommen sind oder durchgekommen sind. Und wir werden immer weniger. Und gerade deshalb sollte man eben, und dann geht er in die Zukunft, gerade deshalb sollte man eben keine Angst mehr haben, keine Angst, sich eben auch Verschwörungstheorien und auch neuem Antisemitismus in Europa wehrhaft entgegenzustellen. Also ja, ein sehr beeindruckender Auftritt.
Es wurden ja zur Gedenkfeier heute Delegationen aus 55 Ländern erwartet. Aus Deutschland ist fast die gesamte Staatsspitze angereist, unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz, Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger. In der NS-Zeit war Auschwitz ein von Deutschen organisiertes Vernichtungslager in einem von Deutschen besetzten Land. Wie gehen denn Steinmeier, Scholz und die anderen deutschen Repräsentanten am heutigen Gedenktag damit um?
Das kann ich gar nicht so ganz genau sagen, weil, wie gesagt, heute nur die Zeitzeugen sprechen. Also die haben beide sich nicht so richtig größer zu Wort gemeldet. Frank-Walter Steinmeier hat am Rande, er war im Stammlager Auschwitz I und hat Zeitzeugen getroffen und hat sich dort auch Ausstellungen angesehen. Und am Rande sagte er, Erinnerung kennt keinen Schlussstrich und Verantwortung entsprechend auch nicht. Und das sagt er als Bundespräsident natürlich stellvertretend für die Bundesrepublik, fürs ganze Land also. Und er sagte dann, Verantwortung darf aber auch nicht blind sein, eben für die Gegenwart. Und das ist auch was man bei vielen Zeitzeugen heute hört. man darf es nicht dabei belassen, sich nur an früher zu erinnern, sondern man muss eben Schlüsse für die Gegenwart daraus ziehen. Und das hat Frank-Walter Steinmeier heute auch ganz stark betont. Aber nochmal, das sind wirklich Ausnahmen, dass er da was gesagt hat. Von Olaf Scholz habe ich heute zum Beispiel gar nichts gehört.
In der Gedenkstätte Auschwitz im Museum dort arbeiten ja auch Restauratoren, die versuchen, die Habseligkeiten der dort Ermordeten zu erhalten. Es ist aber nach 80 Jahren offenbar sehr schwer, den Verfall der Gegenstände aufzuhalten. Wie versucht denn die Gedenkstätte, Gegenstände und damit auch die Erinnerung für die Zukunft zu erhalten? Und was trägt vielleicht auch der heutige Tag dazu bei?
Ja, das sind zwei Prozesse, die parallel laufen. Das eine ist natürlich schlichtweg den physischen Verfall der Gegenstände zu verhindern. Da geht es sowohl um die Gebäude in Auschwitz I, Auschwitz II, auch in Monowitz, also in den Lagern, wo überhaupt auch noch Gebäude da sind, die man Menschen zeigen kann. Da geht es um den Erhalt vieler Gegenstände. Also das, was ja hier ganz eindrucksvoll ist, sind auch einfach diese vielen Schuhe, diese vielen Brillen, die Koffer, die den Menschen abgenommen wurden, die einem so ein bisschen einen Eindruck davon geben, wie viele Menschen das waren, die hier mitsamt ihrer Habseligkeiten und ihrer Existenz angekommen und kalt ermordet wurden. Und parallel dazu läuft aber im Grunde die Arbeit daran, die Erinnerung wachzuhalten und weiterzugeben. Und da setzt die Gedenkstätte auf ganz verschiedene Vermittlungsansätze. Also es gibt ganz moderne Ausstellungen, wo auch immer mehr digital eingebunden wird. Beispielsweise eben Aussagen, Videos, die Zeitzeugen aufgenommen haben, Interviews, wo sie einfach ihre Geschichte nochmal erzählen. Und es gibt aber auch zum Beispiel virtuelle Rundgänge. Also selbst wenn man nicht hier nach Polen reist, kann man virtuell live über die Gedenkstätte geführt werden und dann werden dort Videos und Musik eingeblendet, was also auch nochmal einen neuen, sogar einen sehr zeitgemäßen Zugang zu diesem Thema ermöglicht. Also diese Anstrengungen, dass die Geschichte eben nicht vergessen wird und dass sie zugänglich wird, auch für Menschen, die heute jung sind, für die 80 Jahre Vergangenheit eben wahnsinnig weit weg ist. Diese Anstrengung läuft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Soweit unser Korrespondent Martin Adam mit Informationen und Eindrücken vom Gedenken an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz heute vor 80 Jahren. Und es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen, die davon berichten können. In Tel Aviv lebt Michael Goldmann Gilad. Er ist Jahrgang 1925. Als Jugendlicher wurde er nach Auschwitz verschleppt und er hat überlebt. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat ihn getroffen.
Michael Goldmann Gilad empfängt in seiner Wohnung am Rand von Tel Aviv. Fast 100 ist er und nicht mehr gut zu Fuß. Viele Bücher und Andenken von weiten Reisen stehen da. Im Fernsehen laufen Bilder der aus dem Gazastreifen freigelassenen Geiseln. Auch bei diesem Krieg in Gaza muss er an Auschwitz denken, an das, was er erlebt hat.
Von mir ist noch Auschwitz nicht raus. Und das lasst mich nicht in Ruhe. Ich lebe damit.
Als er im November 1943 nach Auschwitz kam mit 17, hatte er schon einiges hinter sich. Er sagt, der Zufall wollte es, dass er nicht in die Gaskammern musste. Stattdessen Zwangsarbeit, über 2 Jahre und das alltägliche Sterben.
Man sieht das. Tagtäglich sieht man, wie Menschen fallen oder mit Schlägen, die kamen nicht mehr auf. Das war eine Hölle. Und ich war drin in diese Hölle.
Fragt man Michael Goldmann Gilad, ab wann er wusste, dass in Auschwitz neben der Vernichtung durch Arbeit auch der Massenmord in den Gaskammern stattfand, berichtet er von einem Erlebnis kurz nach seiner Ankunft. Er hatte mit einer Gruppe von Jungen einen Arbeitsauftrag bekommen.
Ich sah ein hohes Kamin, es ging Feuer raus, ich wusste nicht, was das ist. Und dann habe ich gesehen, ein Haufen, ein Berg mit Asche. Und wir müssten die Asche auf den Weg schütten, damit die SS nicht ausrutscht. Und ich habe verstanden, dass das Menschenasche ist.
Bei der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 war Michael Goldmann Gilad schon nicht mehr hier. Zusammen mit Zehntausenden war er auf einen Todesmarsch geschickt worden. Er konnte fliehen und wurde von einer polnischen Familie gerettet. 1949 kam er schließlich nach Israel und half beim Aufbau des jungen Staates. Viel gesprochen haben die Überlebenden damals nicht, doch 1960 holte ihn seine Vergangenheit wieder ein. Als Polizist wurde er Teil des Ermittlerteams der Staatsanwaltschaft im Jerusalemer Prozess gegen Adolf Eichmann, einen der Organisatoren des Holocaust. In den Befragungen erlebte er einen schwachen Mann, der sich darauf berief, nur Befehle ausgeführt zu haben.
Ich konnte nicht verstehen überhaupt. Ich sagte damals, wie kann das sein, dass so ein hunderte, tausende Juden ins Feuer gesteckt? Ja, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, da war ich, das ist der, der meine Eltern verbrannt hat. Habe ich gefühlt, aber ich konnte das nicht sagen. Meine kleine Schwester, 10-jährige Schwester.
Als Zeuge war er schließlich auch bei der Hinrichtung Eichmanns 1962 dabei. Bis heute das einzige Todesurteil, das der Staat Israel vollstreckt hat.
Ich habe mich selbst gewundert, dass ich keine Freude habe. Ich habe gesehen, einer von denen, der Tausende, Hunderte, Tausende Juden zum Tode gebracht hat, bekommt seine Strafe. Es hat mich nicht berührt.
Fragt man Michael Goldmann-Gilad, was er jungen Menschen in Deutschland mitgeben will an diesem Holocaust-Gedenktag, dann sagt er, geht nicht den Weg eurer Großeltern. Und dann noch einen Satz, der in diesen Zeiten sehr gegenwärtig klingt.
Die haben kleine Kinder erschossen, gehängt. Meine Antwort für mich war, wir sind nicht so wie die. Anachnu lo kamohem. Das heißt Mensch, ja.
Ein Überlebender erinnert sich 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. In der Gedenkstätte in Auschwitz wird heute an die Opfer von damals erinnert. Aus Deutschland ist fast die gesamte Staatsspitze nach Polen gereist. Friedrich Merz, Chef der größten Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag und Kanzlerkandidat der Union, er ist heute nicht bei der Gedenkfeier in Auschwitz. Wie es hieß, aus Termingründen. Für den Vormittag hatte Merz die CDU-Spitze zusammengerufen. Es geht um die Migrations- und Sicherheitspolitik in Deutschland. Merz will sie verschärfen nach der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg. Unsere Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann fasst die Debatte darüber zusammen.
CDU-Chef Friedrich Merz bleibt bei seinem Migrationskurs. Er nimmt dabei weiter in Kauf, dass die AfD seine Pläne unterstützt. Er erhöht sogar den Druck auf die ehemaligen Ampelpartner.
Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen. Bei dieser klaren Positionierung bleibt es. Wir werden darüber dann gegebenenfalls am Freitag auch Abstimmungen im Deutschen Bundestag haben. Und dann liegt es an der SPD, an den Grünen und an der FDP, zu verhindern, dass es Mehrheiten gibt, die keiner von uns will.
Die FDP hat angekündigt, dem Unionspaket zuzustimmen. Sie unterstützt die Forderungen etwa nach dauerhaften Grenzkontrollen, der Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen oder unbegrenzter Abschiebehaft. FDP-Generalsekretär Marco Buschmann.
Der Geist dieses Antrages entspricht auch dem, was wir unter einer neuen Realpolitik in der Migration verstehen, nämlich mehr Kontrolle und Ordnung. Wir könnten uns deutlich mehr Bausteine vorstellen, als sie dort benannt sind. Aber dieser Antrag geht generell in die richtige Richtung.
Dass einige Pläne geltendem Europa- und Asylrecht widersprechen und die Liberalen sie am Ende gemeinsam mit BSW und AfD beschließen könnten, irritiert die FDP nicht. Im Gegensatz zu SPD und Grünen. SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch ist empört.
Was Friedrich Merz und die CDU-CSU augenblicklich scheinbar vorhaben, ist ein beispielloser Tabubruch in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es war bis jetzt ein festes Einvernehmen, noch vor wenigen Wochen, dass kein Gesetz eingebracht wird in den Deutschen Bundestag, in dem die AfD Zünglein an der Waage sein kann.
Auch Grünen-Parteichef Felix Banasack kritisiert, dass die Union bereit ist, eine Zustimmung der AfD zu akzeptieren.
Die Frage steht im Raum, nimmt Herr Merz mit einer solchen Situation eine schleichende Normalisierung der AfD in Kauf. Und die AfD kann ja ihr Glück kaum fassen.
SPD und Grüne wollen die Unionsanträge im Bundestag ablehnen. Die Linke spielt für Merz zwar keine Rolle, aber deren Parteichefin Ines Schwertner kritisiert die Union scharf. Die Brandmauer zur AfD sei nur noch ein wackeliger Gartenzaun. Merz' Kalkül, die ehemaligen Ampelparteien auf seinen Kurs zu zwingen, werde nicht aufgehen.
Er hat sich verzockt. Entweder wird er mit diesem Antrag scheitern oder er befindet sich in einer unheiligen Koalition mit FDP, BSW und AfD. Herzlichen Glückwunsch, Friedrich Merz.
Der CDU-Chef aber bleibt fest entschlossen, die Unionsanträge ohne Kompromisse zur Abstimmung zu stellen. Und einen eigenen Gesetzentwurf zur Begrenzung illegaler Migration will die Union auch noch in dieser Woche vorlegen.
Soweit Eva Ellermann aus Berlin. In Brüssel hatte Orbán lange blockiert, doch nun hat Ungarn doch eingelenkt. Heute haben sich die EU-Außenminister darauf geeinigt, die EU-Sanktionen gegen Russland zu verlängern. Aus Brüssel berichtet Sabrina Fritz.
Die EU-Außenministerinnen und Minister hatten zwei dicke Sanktionspakete auf dem Tisch liegen. Das größere betrifft Russland. Seit dem Überfall auf die Ukraine dürfen mehr als 2400 Personen nicht mehr in die EU einreisen, ebenso wie Diamanten und andere Güter aus Russland. 200 Milliarden Dollar, die Moskau vor allem in Belgien angelegt hatte, werden blockiert. All diese Maßnahmen werden nun um ein halbes Jahr verlängert. Selbst der ungarische Premierminister Viktor Orbán hat seinen Widerstand dagegen aufgegeben. Im Gegenzug soll Ungarn Unterstützung bei seiner Energieversorgung bekommen. Auch die Tatsache, dass der neue US-Präsident Trump Sanktionen gegen Russland ausdrücklich unterstützt, dürften dabei eine Rolle gespielt haben. Das hat auch die neue Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, positiv vermerkt.
Es ist gut, dass Präsident Trump den Druck auf Russland erhöht hat, dass es in ihren Händen liegt, diesen Krieg zu beenden.
Das zweite, etwas kleinere Sanktionspaket betrifft Syrien. Die EU hat den syrischen Diktator Assad jahrelang für sein mörderisches Regime bestraft. So hat die EU jegliche finanzielle Hilfe für Syrien verboten. Der Export von Öl und Gas ist so gut wie versiegt, der Flugverkehr kaum mehr möglich. All dies bräuchten aber jetzt die neuen Machthaber in Syrien für den Wiederaufbau des Landes. Die Europäische Union hat deshalb einige dieser Beschränkungen aufgehoben. So können westliche Firmen beim Aufbau von Kraftwerken helfen. Das sei allerdings kein Blankoscheck, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
Dafür braucht es aber auch einen politischen Prozess. Deswegen werden wir andere Sanktionen nicht aufheben. Und wir haben zugleich deutlich gemacht, dass die EU nicht Geldgeber sein wird für neue extremistische, terroristische oder islamistische Strukturen.
Das Thema Syrien ist eng verbunden mit der europäischen Asylpolitik. Seit mehr als 10 Jahren stellen die meisten Menschen aus Syrien einen Asylantrag in der Europäischen Union. Wenn es dort gelingt, dort wieder ein sicheres Land aufzubauen, werden diese Zahlen sinken, so die Hoffnung vieler europäischer Politiker. Der Kanzlerkandidat der CDU, Friedrich Merz, will dennoch keine Geflüchteten mehr aus anderen EU-Staaten nach Deutschland einreisen lassen. Dieser Vorschlag beschäftigt auch die EU-Außenminister. Alexander Schallenberg aus Österreich sagte dazu, er freue sich, dass mehr Realismus in Deutschland herrsche und ein Umdenken stattfindet. Gleichzeitig sprach er sich gegen Alleingänge aus.
Wir müssen aber trotzdem natürlich die Regeln des Schengen-Kodex einhalten. Und wir brauchen, das wissen wir alle, gemeinsame Lösungen. Wenn jeder von uns jetzt einzeln einfach die Zugbrücken hochzieht, dann sind wir alle ärmer und keiner ist sicherer.
Und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen entschuldigte sich sogar für diesen Vorschlag. Der deutsche Wahlkampf ist auch in Brüssel angekommen.
Nachrichten des Tages gibt es heute mit Denise Friemann.
Nach der Serie von Raubüberfällen auf Jugendliche in Saarbrücken ist ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Auswertung von Beweismitteln, die bei Durchsuchungen gefunden wurden, zu der Verhaftung des 15-Jährigen geführt. Er wurde in die JVA Ottweiler gebracht. Insgesamt sind 3 Tatverdächtige im Alter von 14 bzw. 15 Jahren ermittelt worden. Sie sollen um den Jahreswechsel mehrere Raubüberfälle auf Jugendliche verübt haben, teilweise unter Verwendung einer Schreckschusspistole und eines Messers. 2 der Überfallenen wurden dabei leicht verletzt. Laut Polizei sind die Ermittlungen damit aber weitgehend abgeschlossen. Zu viele Fremdwörter, zu lange Sätze und abstrakte Formulierungen. Die aktuellen Wahlprogramme der Parteien sind oft unverständlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Universität Hohenheim. Am schlechtesten schneidet das Programm der AfD ab. Es erreicht nur 5 von 20 möglichen Punkten. Den besten Wert erzielt die Union mit 10,5 Punkten. Die meisten Schachtelsätze stehen im Wahlprogramm vom BSW. Negativ bewertet wurde auch die Nennung populistischer Begriffe. Hier fallen der Studie zufolge vor allem AfD und BSW auf. Die Stimmung in der Saarwirtschaft hat sich zum Jahreswechsel leicht stabilisiert. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer laufen die Geschäfte in der Elektroindustrie weiterhin gut. Auch im Dienstleistungsgewerbe und der IT-Wirtschaft gäbe es positive Nachrichten. Deutlich angespannt sei die Lage dagegen unter anderem bei den Herstellern von Metallerzeugnissen sowie in Teilen der Stahlindustrie und des Fahrzeugbaus. Für die kommenden 6 Monate bleiben die Aussichten für die Saarwirtschaft laut IHK äußerst verhalten. Die Kammer spricht von einer Strukturkrise und fordert Anreize für mehr Leistung, mehr Investitionen und mehr Beschäftigung.
SR Info.
Wir schauen in den Nahen Osten. Das Waffenruheabkommen zwischen Israel und der islamistischen Terrorgruppe Hamas sieht die Freilassung von Geiseln vor, die die Hamas bei dem Überfall am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt hatte. Die israelische Regierung meldet heute 8 der 33 Geiseln, die in der ersten Phase des Waffenruheabkommens freikommen sollten, sind tot. Julio Segador berichtet.
33 Geiseln wollte die Terrororganisation Hamas im Verlauf der ersten Phase der Waffenruhe freilassen. Inzwischen steht fest, 8 davon sind nicht mehr am Leben. Ihre Körper sollen dennoch bis zum Ende der Waffenruhe an die israelischen Behörden übergeben werden. Die Namen der toten Geiseln sind in der Öffentlichkeit nicht bekannt. In ganz Israel rätseln die Menschen, ob möglicherweise Mitglieder der Familie Bibas unter den Leichen sind. Kfir Bibas war die jüngste Geisel. Er wurde im Alter von nur 9 Monaten mit seinem damals 4-jährigen Bruder und seinen beiden Eltern aus dem Kibbuz Nir Oz von Hamas-Terroristen brutal entführt. Die Bilder der Entführung hatten ganz Israel schockiert. Das Schicksal des Babys die Menschen im Land berührt. Nachdem die Mutter Shiri Bibas nicht unter den bisher freigelassenen Zivilistinnen war, gehen viele in Israel davon aus, dass einige Mitglieder der Familie nicht mehr am Leben sind. Unterdessen hat das Militär erste Informationen zum Gesundheitszustand der 7 an den beiden vergangenen Wochenenden freigelassenen Geiseln bekannt gegeben. Sie seien zuletzt hauptsächlich in Tunnels festgehalten worden. Manche seien schwer verletzt. Es werde eine lange Zeit dauern, bis sie sich erholt haben, so ein Armeearzt.
Julio Segador aus Tel Aviv. Die Superreichen dieser Welt, sie werden immer schneller, immer reicher. Das war vergangene Woche von Oxfam zu hören. Die Entwicklungsorganisation legte vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos einen entsprechenden Bericht vor. Heute schauen wir in der SR-Info-Bilanz am Abend sozusagen ans andere Ende der Skala. Die Nationale Armutskonferenz und die Diakonie haben aktuelle Zahlen und Fakten vorgelegt über Armut in Deutschland. Aus Berlin berichtet Matthias Bertsch.
Gut jeder fünfte Mensch in Deutschland ist von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des Berichtes. Brauche ich Hustensaft oder ist die Hose kaputt, muss ich auf Essen verzichten. Mit solchen Worten beschreiben Betroffene die Entscheidungen, die sie täglich treffen müssen. Entscheidungen, über die kaum jemand gern redet. Auch deswegen sprechen Diakonie und Nationale Armutskonferenz von einem Schattenbericht.
Er heißt Schattenbericht, weil Menschen, die von Armut betroffen sind, oftmals im Schatten des Lebens sind, dass sie oftmals nicht wahrgenommen werden oder sich selbst so zurücknehmen, weil sie mit ihrer Situation so sehr zu kämpfen haben, weil sie selbst an Selbstwertgefühl, an Zutrauen und Selbstvertrauen verlieren, in dieser Gesellschaft mit dabei zu sein, teilhaben zu können.
Das gerade jetzt im Wahlkampf oft genutzte Bild der faulen Arbeitslosen und Bürgergeldbezieher verschleiere die strukturellen Ursachen von Armut und dränge die Betroffenen noch weiter ins gesellschaftliche Abseits, betont Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch. Der Fokus auf Gutverdiener und wirtschaftlich Starke setze außerdem die unverzichtbare Arbeit der Schlechterverdienenden herab.
Machen wir uns klar, zur wirtschaftlichen Leistung dieses Landes tragen auch viele Menschen im Niedriglohnsektor bei. Manchmal haben sie 2 bis 3 Jobs, um sich und ihre Familie ernähren zu können. Aber sie haben Teil am wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes. Diese Menschen ebenfalls strukturell zu unterstützen, ist letztlich auch ein Beitrag zur wirtschaftlichen Prosperität dieses Landes.
Besonders stark von Ausgrenzung betroffen sind die über 2 Millionen Kinder und Jugendlichen, die laut Bericht akut armutsgefährdet sind.
Das fängt natürlich an, dass sie andere Kleidung tragen, als das vielleicht in den Peer Groups üblich sind, dass sie an vielen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten nicht teilnehmen können. Ihr tägliches Leben wird immer wieder gehemmt dadurch, dass eben nicht das Geld zur Verfügung ist, was andere Familien zur Verfügung haben, damit Kinder und Jugendliche sich frei in dieser Gesellschaft gut entwickeln können. Und das spüren sie einfach tagtäglich.
Hier sieht auch Marcel Fratscher dringenden Handlungsbedarf. Um Armut wirksam zu bekämpfen und mehr Chancengleichheit zu schaffen, müsse der Staat verstärkt in Bildung und Erziehung investieren, so der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Kindergrundsicherung sei der richtige Weg, allerdings müsse der Zugang zum Kinderzuschlag für ärmere Familien verbessert werden.
Auch wenn der Staat kein zusätzliches Geld ausgeben will, kann eine Umgestaltung der Freibeträge von Familien mit sehr hohen Einkommen auf arme Familien 3,5 Milliarden Euro freisetzen, die zur Armutsbekämpfung in armen Haushalten, insbesondere für arme Kinder, verwendet werden könnte. Also da reden wir nicht über zusätzliche Geldbedarfe, sondern lediglich darüber, die Umverteilung von arm zu reich, gerade bei Kindern, aufzuheben und das umzudrehen.
Eine gute Bildung und Ausbildung sei die beste Voraussetzung, die wachsende Zahl von Schulabbrechern zu verringern und damit langfristig Kosten in den Sozialsystemen zu sparen.
Vor genau 5 Jahren wurde in Deutschland der erste Corona-Fall bekannt. Patient Nummer 1, es war ein Mitarbeiter einer Firma in Bayern, der von einem geschäftlichen Treffen in China zurückgekehrt war. Einige Wochen später kam das Virus auch im Saarland an. Der erste Fall im Saarland hatte sich, wie so viele, die in den ersten Wochen diagnostiziert wurden, im Skiurlaub angesteckt. Es folgten Lockdown, Schulschließungen, Abstandsgebot, Tests, mal verpflichtend, später freiwillig, geschlossene Geschäfte und Gaststätten, wechselnde Kontaktvorschriften bis in den privaten Bereich hinein, Impfungen und immer wieder der Streit um den richtigen Weg. Wie geht die Politik in der Rückschau mit der Pandemie um? Arbeitet sie daran, bei einer möglichen nächsten Pandemie anders, vielleicht besser zu entscheiden? SR-Info-Reporterin Stefanie Balle hat politische Akteure von damals und heute danach gefragt.
Ich glaube, heute sagen zu können, dass die Schulschließungen und die Kitaschließungen in dem Ausmaß, wie wir es auch über einen längeren Zeitraum in Deutschland gemacht haben, ein Fehler sind,
sagt Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Kliwo heute. Zusammen mit den anderen Ministerinnen und Ministern und Ministerpräsident Tobias Hans musste sie damals beinahe täglich die Pandemielage beurteilen und Maßnahmen mitbeschließen.
Wir waren am Anfang ja total in einem Blindflug. Wir hatten Informationen, die von Epidemiologen geprägt waren, die uns gesagt haben, und das war zu Beginn der Pandemie ganz klar, Kinder sind Brückenköpfe. Das heißt, Kinder sind diejenigen, die verantwortlich sind, wenn Erwachsene sich anstecken. Das war die Erzählung, die es von Anfang an gegeben hat, und diese Erzählung war auch sehr stark.
Täglich aktualisierte Podcasts von Virologen, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und mehrmals die Woche Politiker und Experten in Talkshows haben die Bevölkerung zwar mit Informationen geflutet, aber auch verunsichert. Hermann Josef Scharf von der CDU, heutiger Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, hätte sich gewünscht, der Landtag wäre stärker in die Debatte um Schutzvorschriften eingebunden gewesen.
Mir war die Exekutive zu stark in den Dingen und die Legislative war etwas hinten dran.
Debatten im Landtag haben zwar stattgefunden, aber man hätte die Abgeordneten auch ernst nehmen müssen, wendet Barbara Spaniol ein. Sie saß damals für die Linke im Landtag in der Opposition.
Man war eigentlich als Parlament letztendlich doch auch vielfach machtlos, weil es war viel dem Regierungshandeln geschuldet und das Parlament saß dann da und hat darüber debattiert. Mitgenommen hat man sich irgendwo gefühlt, aber es war auch wirklich vielfach nur an der Oberfläche. Also so richtig entscheiden konnten wir ja nichts.
Um bei einer möglichen nächsten Pandemie auf politischer Ebene besser entscheiden zu können, fordert Spaniol die Einsetzung einer Enquete-Kommission, sowohl im Bund als auch auf Landesebene.
In Zusammenarbeit mit Wissenschaft, mit Politik, mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, wenn man da zusammensitzt und berät und Maßnahmen beschließt, ist das wirklich etwas, was uns vielleicht helfen kann, wenn die nächste Gesundheitskrise kommt.
Eine Enquete-Kommission im Kleinen gibt's im Saarland schon. Eine Studentin der Saar-Uni verarbeitet die Ergebnisse einer 2-tägigen Anhörung im Gesundheitsausschuss von September 2023. Damals haben 70 Interessensverbände für Patienten, Pflege, Wissenschaft, Gastronomie, Wirtschaft, das gesamte Spektrum, ihre Erfahrungen und Forderungen vorgetragen. Aus dieser Dissertation will der Vorsitzende des Ausschusses die Basis für Handlungsempfehlungen an die Politik im nächsten Pandemiefall legen.
Die Schwachstellen, die auch genannt wurden, an die müssen wir ran. Das ist eine Arbeit, die im Moment natürlich im Alltagsgeschäft erledigt werden muss. Aber wenn wir sie jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt erledigen, dann wird uns die nächste Pandemie noch mal einholen. Und das will ich, solange ich diesem Haus nur angehöre, einfach wissen, es wird erledigt.
Die politische Aufarbeitung der Pandemie, 5 Jahre danach, sie steckt noch in den Kinderschuhen.
Das Wetter im Saarland. Heute Nacht erst noch örtlich Schauer, später oft trocken, viele Wolken aber auch mal aufgelockert, 7 bis 3 Grad in der Nacht. Morgen am Dienstag meistens Wolken verhangen, nur gelegentlich Sonne, erst überwiegend trocken. Nachmittags zieht von Luxemburg her wieder schauerartiger Regen auf, das Ganze bei 7 bis 10 Grad morgen. Das war SR Info, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihr Interesse.